Also ich selbst arbeite jetzt seit über 22 Jahren an der Entwicklung von Biosimilars. Also ich bin seit Anfang an dabei. Und wir haben auch jetzt in Österreich seit 2006 schon Biosimilars am Markt. Also das ist insofern nichts Neues, aber gerade im Moment ist es, kommt die große Welle. Also letztes Jahr und heuer sind viele Blockbuster frei geworden, wo man Biosimilars zulassen hat können. Und die kommen jetzt alle auf den Markt. Also heute gibt es jetzt in Europa schon zu 14, 15 Molekülen Biosimilars zugelassen und am Markt. Also das ist jetzt ein Thema, was immer wichtiger wird. Also es geht um Biosimilars, das sind Biologika, wie schon gesagt, die aus über rekombinante Technologien hergestellt werden, wie zum Beispiel Antikörper oder Zytokine wie das Filgrastim. Hier sehen Sie es auch im gleichen Größenmaßstab zu einem typischen Vertreter der chemisch-synthetischen Molekülen und Wirkstoffen. Und wenn man sich die Produktion anschaut von diesen Biologika, dieser rekombinanten Proteine, das ist immer so ein vierstufiger Prozess. Also zuerst wird einmal eine Wirtszelllinie kloniert, man legt eine Mastercell-Bank an, die dann für den gesamten Lebenszyklus des Wirkstoffs, für das Medikament dann ausreichen muss. Und dann nimmt man für jede Produktion das Charge ein Vial dieser Zellbank und geht dann in die Zellkultur. Dort wachsen die Zellen, der Wirkstoff wird produziert, der dann im nächsten Schritt in der Proteinreinigung aufgereinigt wird. Die ganzen Zelltrümmer werden abgereinigt, die ganzen Verunreinigungen. Und im letzten Schritt wird das dann formuliert, sodass man das dem Patienten sicher verabreichen kann. Ich gehe jetzt auch ganz kurz noch einmal auf die Definition von Biosimilarität ein. Im Prinzip sind alle Guidelines, die es jetzt gibt, also in Europa, USA, auch die von der WHO, im Prinzip da aligned und harmonisiert insofern, dass sie Medikamente bezeichnen, die mit einem Erstanbieter in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit vergleichbar sind. Und das ist jetzt ein Satz aus der amerikanischen Guideline, dass es keine klinisch relevanten Unterschiede geben darf. Und auch die Europäische Kommission hat klargestellt, schon vor 5 Jahren, dass ein zugelassenes Biosimilar mit seinem Referenzarzneimittel keine Unterschiede aufweisen darf bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit. Das heißt, ein Biosimilar wird nur dann zugelassen, wenn man davon ausgehen kann, dass es die gleiche Wirksamkeit und Sicherheit hat. Und wenn der geringste Zweifel besteht, dass das nicht der Fall ist, dann gibt es in Europa auch keine Zulassung. Und das bringt mich auch zum letzten Punkt, nämlich dass der Begriff Biosimilar ein regulatorischer Begriff ist. Der bezeichnet einfach ein Medikament, was mittels diesen strengen Zulassungsverfahren zugelassen worden ist. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich sage das deswegen, weil der Begriff selber auch zu Unsicherheiten geführt hat, in dem Sinne, ja, ist es jetzt nur similar, ist es nicht ident? Und Sie werden sehen, also das ist eigentlich gar nicht so die relevante Frage. Wichtig ist, dass es keinen Unterschied für den Patienten geben darf. Und wenn wir uns das Datenpaket anschauen, mit dem ein Biosimilar eingereicht wird, und das vergleichen mit einem Erstanbieter, dann ist es im Prinzip eine umgedrehte Welt. Während, wenn wir einen Erstanbieter entwickeln, da ist der Fokus auf der Ermittlung der klinischen Evidenz von Sicherheit und Wirksamkeit, was vorher unbekannt ist. Und das ist eben das entscheidende Kriterium. Während, wenn wir ein Biosimilar entwickeln, dann wissen wir ja schon, wie der Wirkstoff funktioniert. Also wie schaut die Sicherheit und die Wirksamkeit in den einzelnen Indikationen aus. Das heißt, hier geht es darum, die Vergleichbarkeit zu zeigen. Und deswegen ist da auch ein Schwergewicht in der analytischen Vergleichbarkeit, weil in der analytischen Methodik haben wir die Empfindlichkeit, die wir brauchen, um feststellen zu können, ob zwei Medikamente gleich sind oder nicht. Und natürlich machen wir dann auch klinische Daten und eine Phase 3 ähnliche Studie, um schlussendlich die Biosimilarität zu bestätigen. Und wir können Biosimilars entwickeln, weil wir eben die analytischen Methoden haben, um diese Medikamente zu charakterisieren. Und hier sehen Sie gerade ein Beispiel, wie stark sich eigentlich die Leistungsfähigkeit dieser Methodik verbessert hat in den letzten Jahren. Zum Beispiel hier sehen Sie, wie eine diese Methoden, die Massenspektrometrie, wie die Nachweisgrenze sich verbessert hat, nämlich um den Faktor 10 Millionen innerhalb von gut 20 Jahren. Das bedeutet, wenn ich 1990 eine gewisse Menge eines Proteins in einem Glas Wasser quantifizieren habe können, habe ich das 20 Jahre später mit der gleichen Genauigkeit und Richtigkeit sagen können, mit der gleichen Menge eines Proteins in einem olympischen Schwimmbecken. Das ermöglicht uns zum Beispiel heute, dass, wenn ich heute in die Apotheke gehe und ich kaufe mir eine Spritze von einem Antikörper, gibt es in unser Labor, dann haben wir 3 Wochen später die vollständige Aminosäuresequenz dieses Antikörpers analytisch verifiziert. Und da sind schon Redundanzen dabei, Sicherheiten, um eben Fehler schon ausschließen zu können im analytischen Ergebnis. Also das war vor 1990 undenkbar, dass das so schnell geht. Und wenn wir uns anschauen, wie vergleichbar sind die Wirkstoffe von Biosimilars mit ihren Referenzprodukten, also ist ganz klar, dass die Aminosäuresequenz, die muss ident sein. Ein Antikörper hat 1300 Aminosäuren ungefähr. Wenn nur eine einzige Aminosäure anders ist oder in der falschen Sequenz steht, dann kann das nicht als Biosimilar zugelassen werden. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben das früher mit der Behörde diskutiert, muss das Kriterium zu streng sein, weil man kann sich vorstellen, es ist ja vielleicht nicht jede Aminosäure so wichtig oder man könnte sie austauschen, ohne die Wirksamkeit zu beeinflussen. Aber die Diskussion war sehr kurz, weil technologisch ist es überhaupt kein Problem, eine identische Aminosäure herzustellen. Deswegen haben die Behörden gleich gesagt, nein, hier gehen wir kein Risiko ein, wir schreiben das in die Guidelines rein. Aminosäuresequenz muss ident sein. Die Proteinfaltung, die 3D-Struktur, die muss auch gleich sein, weil Proteine wirken ja mit ihren Rezeptoren auch über ihre 3D-Struktur, so quasi wie ein Schlüssel, der genau in ein Schlüsselloch passt. Ist die Form des Schlüssels anders, dann ist die Funktion anders und dann hat man nicht mehr die gleiche Wirksamkeit. Wenn wir dann zu den Glykosylierungen gehen, zu den Nebenprodukten, die in der Biosynthese entstehen können oder auch nachher, hier ist die Anforderung, dass wir die gleichen Strukturen in vergleichbaren Mengen haben müssen. Und nur hier sind Unterschiede erlaubt, wenn eine Firma nachweisen kann, dass sie klinisch irrelevant sind. Und das bringt mich auch zum nächsten Thema, wie variabel sind eigentlich diese Biologika? Und das sind Daten, die haben wir schon 2011 publiziert, dass wir eben Referenzmedikamente, die Erstanbieter, eingekauft haben, mehrere Chargen und die analysiert haben. Und die Ergebnisse sehen Sie hier, wie verschiedene Qualitätsattribute von Charge zu Charge variieren können. Also hier sehen Sie zum Beispiel die ADCC-Potency von dem Rituximab-Referenzprodukt und jeder Wert oder jeder Punkt entspricht der Aktivität einer Charge. Und hier sehen Sie auch, wie die Variabilität aussieht. Und wenn wir jetzt ein Biosimilar entwickeln, dann bestimmen wir die Variabilität des Referenzmedikamentes und optimieren unser Herstellungsverfahren so, dass wir bei allen relevanten Eigenschaften innerhalb der Variabilität des Referenzmedikamentes liegen. Weil dann können wir davon ausgehen, dass auch dann im Patienten die gleiche Wirksamkeit und die gleiche Sicherheit besteht. Und warte, ich gehe vielleicht noch ein Slide zurück. Was Sie hier unten auch sehen, ist, dass zu gewissen Zeitpunkten sich gewisse Qualitätsattribute auch leicht verschoben haben. Also der ganze Offset hat sich da geändert. Und das war auch ein Indiz dafür, dass da der Originalhersteller sein Herstellungsverfahren geändert hat. Und das ist auch etwas, was Routine ist in der Produktion dieser Medikamente, nämlich dass von Zeit zu Zeit diese Prozesse auch geändert werden müssen. Und hier sehen Sie eine Grafik aus einer Publikation schon von 2013, die zeigt, wie häufig diese Änderungen stattfinden von verschiedenen Biologika, die in der Immunologie eingesetzt werden. Und Sie sehen die oberen hier, Rituximab, Infliximab, die haben hier relativ viele Änderungen schon. Hier sehen Sie wenige Änderungen, aber das liegt nur daran, dass 2013 diese Medikamente noch nicht so lange im Markt waren. Das heißt, die hatten noch gar nicht so viel Zeit, Änderungen zu haben. Und diese Prozessänderungen können sehr klein sein, zum Beispiel wenn der Zulieferer eines Rohmaterials geändert werden muss oder wenn man eine neue Produktionsanlage aufsetzt, weil der Bedarf zum Beispiel gestiegen ist. Aber sie können auch sehr groß sein, und wir haben das auch gesehen bei einem Erstanbieter, der hat die Zelllinie komplett neu erstellt, also neu kloniert, und hat dann diese Änderung durchgeführt. Und diese Änderungen, die werden heutzutage gut verstanden, und da gibt es auch Guidelines, die das streng regulieren, weil bevor ein Hersteller so eine Änderung durchführt, muss er auch nachweisen können, dass das Medikament nach dieser Prozessänderung klinisch genau die gleichen Eigenschaften hat wie vorher. Und dass die pivotalen klinischen Studien, die für die Ursprungszulassung erstellt worden sind, dass die auch für das Medikament, das heute produziert wird, anwendbar sind. Und nur wenn der Hersteller diesen Nachweis bringen kann, wird diese Änderung zugelassen und man kann dann Medikament für den Markt produzieren. Der Punkt ist nur der, diese Diskussion, diese Herstellungsprozessänderungen, das war bisher immer eine Diskussion zwischen der Industrie, zwischen den Herstellern und der Behörde. So was ist in der medizinischen Community eigentlich nie diskutiert worden. Während bei Biosimilars wird es diskutiert, aber es ist wichtig zu verstehen, dass genau die gleichen wissenschaftlichen Prinzipien angewendet werden, um diese Beurteilung zu machen, ist das Medikament nach der Prozessänderung das gleiche wie vorher. Und es hat auch zu dieser Frage geführt, wenn jetzt diese Herstellungsprozessänderungen stattfinden, kann es nicht sein, dass über die Jahre das Produkt sich so verändert, dass es klinisch andere Eigenschaften hat. Und da ist heuer auch ein Review erschienen, das sich dieser Frage angenommen hat. Und das ist hier zitiert. Da sind über 260 Biologika angeschaut worden, also alle rekombinanten Proteine, die seit den frühen 80er Jahren zugelassen worden sind in Europa und in den USA. Und man hat festgestellt, dass es nur einen einzigen Fall gegeben hat, wo einmal eine Prozessänderung schiefgegangen ist. Das war dieser berühmte Fall vor 18 Jahren, wo eine Prozessänderung des Erstanbieters dazu geführt hat, dass die Immunogenität erhöht worden ist. Und wie das aufgetaucht ist, dann ist die Zulassung entzogen worden, bis der Hersteller das Problem wieder lösen hat können. Aber das war ein Fall in 35 Jahren, das eigentlich zeigt, dass das regulatorische System eigentlich sehr gut funktioniert. Jetzt, wenn wir ein Biosimilar entwickeln, dann muss es mit einem Erstanbieter in allen relevanten Eigenschaften übereinstimmen. Also wenn wir einen Antikörper Biosimilar-mäßig entwickeln, schauen wir uns das mit über 40 Analysentechniken an und wir analysieren und optimieren in der Regel so an die 100 verschiedene Qualitätsattribute des Proteins. Und oft werden Attribute auch mehr als durch nur eine einzige analytische Methode gemessen, um auch eine gewisse Redundanz zu haben, also um die Robustheit der Aussage zu erhöhen. Wenn wir zum klinischen Teil der Entwicklung kommen, da ist es so, es ist notwendig, dass man auch einen Vergleich in der Pharmakokinetik und wenn es möglich ist, auch in der Pharmakodynamik macht. Und da hat sich auch herausgestellt, dass das ein sehr, sehr empfindliches Werkzeug ist, um Unterschiede zu zeigen. Zum Beispiel, wenn Unterschiede in den Zusatzstoffen bestehen oder im Device. Und dann wird in der Regel auch eine Phase 3-ähnliche Studie gemacht im Patienten, die allerdings so designt ist, um Biosimilarität möglichst gut unterstützen zu können. Oder in anderen Worten, das muss ein Design sein, was möglichst empfindlich Unterschiede detektieren kann in den klinischen Endpunkten, die man dann eben hier in dieser Studie dann ansetzt. Das heißt, man schaut sich eine möglichst sensitive Indikation auch an und man hat Endpunkte, die möglichst empfindlich sind. Und die können dann aber auch unterschiedlich sein im Vergleich zu einer Neuentwicklung, wenn wir ein neues Medikament machen. Und am Markt selber, was Pharmakovigilanz und Überwachung besteht, da gelten natürlich die gleichen Standards wie für alle Medikamente. Kurz ein Beispiel, das ist ein Etanercept-Biosimilar. Also ist Etanercept, also die Meeresfusionsprotein, was TNF bindet. Und der Wirkmechanismus ist auch die Inhibierung von löslichem TNF-Alpha. Und die Indikationen sind sie hier aufgelistet. Das sind eine Reihe Autoimmunerkrankungen, wo das wirksam ist. Und das Vergleichsstudienpaket hat so ausgesehen. Also in der Analytik haben wir nach dem Stand der Technik alle Eigenschaften verglichen. In der Präklinik haben wir noch eine BKPT gemacht und die Docs angeschaut. In humanen Probanden haben wir die Pharmakokinetik gemessen. Und schlussendlich haben wir dann auch eine Phase-3-Studie in Psoriasis gemacht, weil es eine sehr sensitive Indikation ist, um Unterschiede zeigen zu können. Wenn wir uns die Analytik anschauen, also hier sehen Sie zum Beispiel eine Analyse, das ist Röntgenkristallographie vom Biosimilar und dem Referenzmedikament. Links das Biosimilar, rechts die Referenz. Und der blaue Teil ist quasi der TNF-Rezeptoranteil des Moleküls und grün, das ist der TNF-Alpha. Das heißt, das ist gleich mitgemessen worden, dass man nicht nur die Struktur sieht vom Protein, vom rekombinanten Protein an sich, sondern auch, ob die Bindung zum TNF genau die gleiche ist. Und wie Sie hier sehen, da gibt es im Rahmen der analytischen Streuung keine Unterschiede mehr. Das ist eine wunderschöne Methode, wo man die 3D-Struktur sehr genau analysieren kann. Aber das ist nur eine von vielen Methoden, die wir angewendet haben, um Vergleichbarkeit in der 3D-Struktur zu zeigen. Andere wichtige Methodik ist auch, dass wir die Funktionalitäten schon in zellbasierten In-vitro-Assays nachweisen. Und hier sehen Sie auch den Vergleich von dem ersten Bieter auf der linken Seite zum Biosimilar auf der rechten Seite. Und zwar ist dargestellt die Bioaktivität der einzelnen Chargen, die gemessen worden sind. Also links sehen Sie die Variabilität des Referenzmedikamentes. Und da sieht man auch wunderbar das Prinzip, was wir in der Entwicklung immer haben, dass wir eben versuchen, das Biosimilar so zu entwickeln, dass wir innerhalb dieser Variabilität liegen, damit wir dann auch ein vergleichbares Produkt erstellen können. Und Sie können sich auch fragen, warum ist bei uns die Variabilität von Biosimilar so gering, während das Referenzprodukt hat doch eine etwas größere Variabilität. Und das spiegelt eigentlich bei dem Molekül zumindest den neuen Wissensstand wider, den wir heute haben, und den wir auch in unsere Optimierung des Herstellungsverfahrens einbauen haben können. Nähere Details sind auch hier referenziert, also wir haben das auch publiziert letztes Jahr, also wir verstehen auch die Variabilität, die dahinter ist, und haben auch zeigen können, dass zum Beispiel diese größere Variabilität des Referenzmedikamentes keinen Einfluss hat auf den Patienten. Also das ist auch ein nettes Beispiel, das zeigt, dass durch biosimilar Entwicklung neues Wissen über die Medikamente generiert wird, das dann auch für robuste Herstellungsprozesse angewendet werden kann. Wenn wir uns das Studiendesign anschauen von diesem Biosimilar, da sehen Sie hier das Schema. Also im ersten Teil ist eine Randomisierung durchgeführt worden und zwischen zwei Armen, GB2015, das ist der Codename für das Biosimilar und des Referenzmedikamentes. Und der primäre Endpunkt ist nach 12 Wochen gemessen worden. Und danach haben wir aber re-randomisiert und haben dann auch Arme eingeführt, wo zwischen Referenz und Biosimilar-Kandidat geswitcht worden ist, um auch Switching-Daten zu erheben, weil das ist auch eine wissenschaftliche Frage, die sehr lebhaft diskutiert wird, nämlich, ja, was passiert, wenn man Biosimilar und Referenz hin und her switcht? Also hat es einen Einfluss auf Sicherheit und Wirksamkeit? Und das ist ein sehr schönes randomisiertes Design, wo man das untersuchen haben können. Und die Ergebnisse zuerst vom primären Endpunkt sind sehr, sehr schön. Also hier sehen Sie, der ist klar innerhalb der Äquivalenz-Margins, die vordefiniert worden sind natürlich. Und auch wenn wir die Wirksamkeit über den gesamten Verlauf der Studie anschauen, also in dem Fall sind es die verschiedenen PASI-Scores in Psoriasis, sehen Sie, dass auch nach der Woche 12 kein Unterschied feststellbar war zwischen den verschiedenen Armen. Das heißt, Switching hat keinen Einfluss gehabt auf die Wirksamkeit und auch keinen auf die Sicherheit. Gerade noch zur Sicherheit, und das ist auch alles publiziert, sehen Sie hier die Zahlen der Treatment Emergent Adverse Events, der Serious Adverse Events. Wenn man genau schaut, es gibt teilweise immer Unterschiede in den Zahlen, die was da sind, aber allerdings sieht man auch sehr schön, dass die Safety-Parameter auch sehr gut vergleichbar sind. Dann gerade zum Abschluss möchte ich noch bringen, ein wichtiges Thema, das ist die Extrapolation von Indikationen. Und es ist natürlich so, dass wir versuchen, eine Biosimilar-Entwicklung, wenn es geht, mit einer Patientenstudie zu machen, aber nicht in allen Indikationen noch einmal die Wirksamkeit und Sicherheit zu testen, weil das ist ja schon bekannt. Deswegen verwenden wir auch das Konzept der Extrapolation und das bedeutet, dass das Biosimilar eine Indikation des Referenzmedikamentes erhält, ohne dass man jetzt wirklich spezifisch klinische Daten dafür erhebt. Und der Hintergrund ist der, dass Extrapolation machbar ist, wenn der Wirkstoff der gleiche ist. Das ist sehr einfach, sehr logisch. Also ist das Molekül das gleiche, wird es sich auch in allen Indikationen genau gleich verhalten. Das heißt, Extrapolation basiert darauf, kann ich diese Vergleichbarkeit zeigen oder nicht? Das heißt, Extrapolation basiert auf Vergleichbarkeit. Habe ich die Datenbasis, wo ich Vergleichbarkeit zeigen kann, dann kann ich extrapolieren. Und das beginnt eben beim Molekül. Und Extrapolation erfolgt aber nicht, und das ist ein weit verbreitetes Missverständnis in der medizinischen Community, dass man von einer Indikation auf die nächste extrapoliert, in dem Sinne, man macht eine klinische Studie und designt sie so, dass man dann auch auf die anderen Indikationen extrapolieren kann. Weil das ist auch sehr problematisch für ein Erstanbieterprodukt, weil Sie wissen, habe ich eine Indikation wie Psoriasis und ich weiß, ein Molekül wirkt da drinnen, heißt es ja nicht automatisch, dass es auch in Rheumatoid Arthritis wirkt und in anderen Indikationen. Also für ein neues Produkt, da brauche ich die klinische Evidenz in all diesen Indikationen. Während wenn ich ein Biosimilar mache, zeige ich die Vergleichbarkeit auf der molekularen Ebene und habe dann noch die bestätigende Phase-3-Studie und basierend auf dem Gesamtpaket wird dann die Entscheidung getroffen, kann man extrapolieren oder nicht. Und heute ist es auch so, dass in der Regel die Behörde ein Biosimilar eher nur dann zulässt, wenn da keine Unsicherheit mehr besteht. Also abgesehen von Patentrechten oder anderen Exklusivitätsrechten auf Indikationen, haben eigentlich in Europa jetzt alle Biosimilars, alle möglichen Indikationen auch extrapoliert. Und die Behörde kann das auch so gut machen, weil sie haben es ja schon immer gemacht, nämlich seit es Biologika gibt und Biologika ihre Herstellungsprozesse ändern. Und hier sehen Sie wieder ein Beispiel vom Erstanbieter, ein Fall, wo verschiedene Chargen analysiert worden sind. Was Sie hier sehen, das ist der Gehalt einer bestimmten Zuckerstruktur des Etanercepts. Und hier sehen Sie, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ist eine zweite Population von Chargen aufgetaucht am Markt. Und das war ein Indiz, dass der Hersteller wieder sein Verfahren geändert hat. Und auch hier ist die wissenschaftliche Frage, die sich die Behörde dann stellt, ja, haben da diese zwei Populationen genau die gleichen Eigenschaften und kann ich das extrapolieren auf alle Indikationen? Also genau die gleichen Prinzipien kommen da zur Anwendung wie für Biosimilars und deswegen ist auch der Zulassungsweg entsprechend robust. Gut, Extrapolation basiert auf der Gesamtheit aller Daten, die ich zur Vergleichbarkeit erhebe. Und das ist jetzt alles, was ich jetzt als Industrievertreter gesagt habe, aber es ist auch klar geworden für die Behörden, dass es eine Notwendigkeit besteht, neutrale Informationen zu liefern. Und da ist auch die EMA und die Kommission sehr aktiv gewesen in den letzten Jahren und haben eine Reihe von Biosimilar-Konsensuspapieren im Zusammenhang mit allen Arzneimittelbehörden in Europa erstellt. Da gibt es eine allgemeine, die ist 2013 publiziert worden. Es gibt eine eigene mit angesprochener Sprache für Patienten 2016 und letztes Jahr ist die umfangreichste Publikation rausgekommen für medizinisches Fachpersonal, wo im Prinzip alle Grundlagen der Biosimilarregulierung drinnen stehen und auch die heißen Fragen, die da entstehen. Und das war insofern wichtig, weil es auch sehr viele Falschinformationen gibt zu dem Thema und die sind da speziell adressiert und sehr gut erklärt.
Wir auch müssen dann zu einem Schluss kommen, gell?
Ja. Und auch die FDA in Amerika hat letztes Jahr eine Informationskampagne gestartet. Und es gibt ganz interessant auch von der IQVIA Berichte zur Marktentwicklung von Biosimilars in Europa. Und hier sehen Sie den Link zum aktuellen Bericht, der heuer gerade vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Also damit komme ich schon zur Zusammenfassung, nämlich dass der Wirkstoff eines Biosimilars und das Referenz im Wesentlichen dieselbe biologische Substanz ist. Und die Regulierung von Biosimilars erfolgt nach den gleichen Standards wie für alle Biologika, die in Europa am Markt sind. Da macht die Behörde wirklich keinen Unterschied und setzt überall die gleichen strengen Kriterien an. Und analytisch nachweisbare Unterschiede sind nur dann erlaubt, wenn man zeigen kann, dass es klinisch irrelevant ist. Und die Basis hinter der ganzen Regulierung ist, dass eben kein Unterschied zwischen Wirksamkeit und Sicherheit da sein darf. Und heute sind wir in der komfortablen Position, dass wir schon seit über 12 Jahren Biosimilars am Markt haben. Und bisher haben die genau das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Damit danke ich Ihnen und freue mich auf eventuelle Fragen.
Danke vielmals, Herr Dr. Schissel. Wir haben Zeit für einige wenige Fragen. Und mich würde interessieren, ob es hier jemand gibt, der eine Frage stellen möchte. Vielleicht kann ich anfangen. Sie haben völlig zu Recht gesagt, die kodierende DNA für das Biologikum muss identisch sein zur Originalsubstanz. Wie prüft man das?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, also mehrere Stufen, wie man das prüft. Also zuerst kauft man das Referenzprodukt ein, analysiert die Aminosäuresequenz und erstellt dann eine DNA-Sequenz, die eben genau dieser Aminosäuresequenz
entspricht. Sequenziert man das komplett durch oder werden nur Teile sequenziert? Oder?
Nein, man sequenziert das gesamte Molekül durch. Und dann, man kann auch abgleichen, was man auch macht mit zum Beispiel Patenten oder mit Literatur zu dem Molekül. Allerdings haben wir die Feststellung gemacht, dass ab und zu diese Patente auch Fehler enthalten, also dass mal vielleicht die falsche Aminosäure da drinnen steht. Deswegen verifizieren wir das auch immer experimentell, weil es wäre fatal, wenn man eine 300 Millionen Entwicklung macht und am Ende kommt man drauf, hoppala, da war ein Fehler in der Sequenz drinnen und man kann das Ganze mehr oder weniger dann wieder in den
Rechtlichen geben. In Linie mit Ihnen sozusagen auch eine Frage. Sie haben angedeutet, es gibt Änderungen klarerweise im Herstellungsprozess und diese Änderungen erfordern erneuerliche Tests. Wie weit gehen die Tests? Sie haben so angedeutet und da glaube ich, das könnte ein bisschen missverständlich sein, das geht rein bis zu klinischen Tests, aber Sie machen auch bei Major-Änderungen ja keine neuen Studien. Das heißt, bis wohin geht das?
Das kann auch bis zu
klinischen Überprüfungen. Also Sie schauen sich die Molekularstruktur klarerweise an, Sie gehen in die Zellkultur, Sie schauen sich die ADCCs an, nehme ich an. Und was noch?
Das geht zu diesen stufenweisen Prozess, also man schaut sich das analytisch an.
Ja.
Und wenn da Unsicherheiten bestehen, geht man dann in die nächste Stufe. Und zum Beispiel dieser Fall, den was ich da zitiert habe, wo ein Hersteller die Zelllinie neu kloniert hat, das ist dann bis zu einer Phase 3-Studie gegangen. Weil da waren noch Unterschiede analytisch, auch im Tiermodell, was da hat es da sehr Relevantes gegeben. Da hat dann die Behörde eine neue Phase 3-Studie eingefordert. Und
das
da
war
ist dann
ein einmaliges Ereignis, muss man sagen.
Genau, ja. Allerdings ist es die Ausnahme. Also wir schätzen, 95% aller Herstellungsprozessänderungen werden ohne klinische Studie genehmigt.
Wir haben hier noch eine Frage hereingekommen von Wolfgang, whoever that is. Und da ist die Frage, wie ist die Überwachung nach Umstieg auf ein Biosimilar bei uns geregelt und wie lange wird der Patient danach überwacht? So wie Sie es erzählt haben, würde man sich denken, das erfordert gar keine besondere Überwachung, weil Sie die Identität oder die nahezu vollkommene Identität in den Vordergrund gestellt haben. Ist das so?
Also im Prinzip läuft die Routine-Pharmakovigilanz wie für alle Medikamente. Also das ist eine Stufe der Überwachung. In Europa haben wir das auch, das ist ein formales Kriterium mit dem schwarzen Dreieck, was für jedes neu zugelassene Medikament auch für ein Biosimilar applizierbar ist. Also um entsprechend darauf aufmerksam zu machen, dass die Zulassung erst vor kurzem passiert ist, was einige Jahre drauf ist. Was wir auch in Europa sehr viel machen, das ist, dass wir die Biosimilars in die Register geben, dass wir Post-Marketing-Studien machen. Teilweise werden die dann auch gefordert von der Behörde. Das sind verschiedene Stufen und Elemente der Überwachung, die da bestehen. Und auch die Pharmakovigilanz nach der neuen Gesetzgebung, die wird eben gerade im Moment sehr stark nachgebessert, um die Datenqualität eben auch zu verbessern.
Es gibt noch letzte Frage zu dem Vortrag.
Eine kurze Frage. Wenn es Updates gibt, rote Hand, Amendments, Neuerungen, dann muss das ja durchschlagen auf alle Produkte. Ist das dann so? Also wenn Sie eine Veränderung haben im Etanercept, dann schlägt das auf Ihr Produkt auch durch. Das wird komplett gleich geändert, oder?
Genau, also wenn eine neue Nebenwirkung zum Beispiel entdeckt wird, eine sehr seltene, was erst über eben eine Pharmakovigilanz oder andere Studien halt auftaucht, dann wird es auf die gesamte Klasse dann auch angewendet. Genau wie bei Generikern und bei allen anderen Medikamenten.
Okay, ich glaube, wir sollten weitergehen. Danke noch vielmals für den Vortrag.